So, seid gesegnet. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Es ist ein neues Jahr. Letztes Mal war ich im Dezember und da sagte meine Tochter heute Morgen zu meinem Sohn, meine Tochter ist 4,5, mein Sohn ist 1,5, Papa geht wieder in die Gemeinde, war sehr lange nicht mehr in die Gemeinde, weil wir haben nur eine Hauskirche und deswegen, wir gehen nicht in andere Gemeinden so oft. Und ich bin dankbar für Patrick und für die Gemeindeleitung, für die Einladung. Und ich habe gebetet diese Woche und ich habe mich gefragt, Gott, was möchtest du uns sagen heute? Was möchtest du die Gemeinde Nettenheim sagen? Und Gott hat mir ein Thema auf dem Herz gelegt, ein Thema, die, glaube ich, viele von uns beschäftigt zurzeit. Und zwar, wie bereiten wir uns auf die Endzeit? Wie bereiten wir uns auf die Zeiten, die kommen? Wir wissen, wir sind momentan in einer Zeit, wo wir eine sehr interessante Zeit, die keine von uns sich so ausgemalt hat. Ich glaube, ich habe mit dem Bruder geredet und er sagte, wir haben sowas noch nie erlebt. Und ältere Geschwister sagen, wir haben sowas noch nie erlebt, was wir jetzt erleben. Und manche Pastoren und Propheten, ganz besonders in dem Online-Bereich, sagen, dass wir die letzten Jahre der Weltgeschichte erleben, und zwar manche sogar, dass die letzten Monate. So, gerade in solche Zeiten, wo wir eine Sinnflut von apokalyptischen Botschaften und verschiedene Konspirationen irgendwie konfrontiert werden, zum Beispiel die Covid-19 wird als die Endzeit gesehen, die Impfung wird als die Mahlzeichen des Tieres von der Offenbarung und so weiter, müssen wir zurück zum Wort Gottes. Müssen wir sehen, stimmt das? Ist das, was das Wort Gottes sagt? Wir müssen prüfen, in die Zeichen unserer Zeit, wirklich um diese Zeichen unterscheiden zu können. Und für uns Christen ist es wichtig zu wissen, was die Bibel dazu sagt, damit wir die jetzige Uhrzeit der biblischen Geschichte erkennen, oder? Gott hat uns seine prophetischen Bücher hinterlassen, damit wir nicht im Dunkeln wandern, sondern damit wir die Wahrheit erkennen, damit wir uns richtig vorbereiten können auf die letzten Tage. Es ist sehr interessant, Patrick sagte, er hatte so einen Eindruck, dass Gott ihm sagt, also wir leben so in einer dunklen Zeit. Und ich hatte auch, als ich hier kam, auf dem Weg im Auto, ich hatte wirklich Petrus, 2. Petrus 1,19 in Gedanken. Und er sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort mit dir. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort. Das prophetische Wort ist dieses Licht, das scheint in diese dunklen Zeiten. Und ich möchte noch ein paar Verse lesen von Matthäus 24. Jesus wird dort gefragt von seinen Jüngern, als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, hab Acht, dass euch niemand verführt. Also die Endzeit ist eine Zeit, wo viele Verführungen drumherum laufen. Also es gibt viel Verführung. Deswegen sagt Jesus, hab Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus, und sie werden viele verführen. Also es gibt viele Christusse und es gibt viele Propheten und versuchen, die Menschen zu verführen in den letzten Zeiten. Ihr werdet aber vom Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Hab Acht, erschreck nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber, und das ist, jetzt kommt ein wichtiger Satz, es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Hungersnote, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Also das sind zwei Sätze, die mir sehr wichtig sind von diesem Text. Und zwar das, was Jesus sagt, aber es ist noch nicht das Ende. Also wir leben noch nicht in die Endzeit. Wir werden sehen, ich werde versuchen, uns das ein bisschen zu beschreiben. Aber und Vers 8, dies alles ist nur der Anfang der Wehen. Also, und ich möchte, das erste Punkt, was ich jetzt präsentieren will, Covid-19 und der Anfang der Wehen. Covid-19 sehe ich als den Anfang der Wehen und nicht als die Endzeit, so wie viele Propheten, viele Pastoren, also manche Pastoren, ich habe ein paar gehört, die das sagen, und viele meinen, es ist das Ende, wir leben in die Endzeit. Was ist mit Wehen, Geburtswehen? Es gibt viele Frauen hier, ne, die haben vielleicht Kinder geboren und sie wissen, es können Wehen sein, es können auch Vorwehen sein, sogar Monate davor und trotzdem, das Baby ist noch nicht da. Und so ist das auch hier gemeint. Jesus meint hier, alle diese Dinge sind noch nicht die Endzeit, so nach dem Motto, nicht die Geburt an sich kommt oder nicht die Endzeitperiode kommt, sondern sind nur Vorwarnungen auf das, was kommt. Und er beschreibt hier, eine Charakteristik der Endzeit, also der Anfang dieser Wehen, sind Kriegen. Und ich habe mir die Britannica-Enzyklopädie angeguckt, das ist eine der wichtigsten Enzyklopädien weltweit, und zeigt die Liste von Kriegen und Hauptkriegen der Weltgeschichte zwischen 1300 vor Christus bis 2000 nach Christus oder bis zu unserer Zeit. Und dann habe ich, das könnt ihr euch online anschauen, in dem 20. Jahrhundert hat die Welt die meisten Kriege erlebt, die meisten Hauptkriege erlebt. Also 37 großen Kriege und tausende Konflikte und Bürgerkriege, regionalen Kriege. Und wir wissen natürlich den Ersten, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust. Auch den 21. Jahrhundert lebt die Welt nicht im Frieden. Wir haben momentan die Israel- und Palästina-Krieg. Diesen neuen Jahrhundert hat den weltweiten Terrorismus uns gebracht, den 11. September und den weltweiten Terrorismus, den Krieg in Afghanistan, der bis jetzt noch dauert, Krieg in Libyen, in Syrien und plus verschiedene Konflikte und Begegnungen in Zentralamerika, in Südamerika, in Afrika, in Asien und so weiter. Aber was uns Jesus sagt, auch wenn sich die Kriege intensifiziert haben, auch wenn wir wirklich mehr Kriege haben und Nachrichten über Kriege, er meint, es ist noch nicht die Endzeit, es ist nur der Anfang der Wehen. Dann der Anfang der Wehen, eine nächste Sache, die uns Jesus hier beschreibt, sind die Erdbeben. Und das ist sehr interessant, in den USA, dieses National Earthquake Information Center, das ist so ein Zentrum, der über Erdbeben Informationen gibt, registriert jährlich 2000 Erdbeben in unterschiedlichem Ausmaß, also ungefähr 55 pro Tag. Und diese Organisation erklärt in einem Statement, den sie sagen, in den letzten 40 bis 50 Jahren haben unsere Aufzeichnungen gezeigt, dass wir die durchschnittliche langfristige Anzahl schwerer Erdbeben um etwa eine Dutzend Mal überschritten haben. Mit 12 schweren Erdbeben mehr als in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Also das heißt, auch die Erdbeben sind intensiver. Wir haben mehr Erdbeben. Das zeigt uns einfach, wir leben in diesen Zeiten, wo die Anfang der Geburtswehen. Dann eine andere Charakteristik der Anfang der Wehen ist die Hungersnot. Also die worldvision.org sagt uns, die Hunger in der Welt wächst. Gerade jetzt mit der Corona und mit der ganzen Wirtschaftskrise, die da ist oder die noch kommen wird, die sagen, es wächst immer noch. Also viele Menschen, wie viele Menschen haben heute auf die Welt Hungersnot? Und weltweit leiden etwa 8,9% an Hunger. 690 Millionen Menschen schlafen jede Nacht auf nüchternem Magen. Und seit 2014 sagen uns diese Organisationen, diese Zahlen steigen, also sie gehen nicht zurück. Und sie meinen, wenn das Tempo so weitergeht, wird es bis 2030 840 Millionen überschreiten. So laut einer UNICEF-Statistik von 2014 stirbt ein Kind unter 5 Jahren jede 3,5 Sekunden am Hunger. Das heißt, seitdem ich hier angefangen habe zu sprechen, ganz viele Kinder sind gestorben. So, was können wir machen als Christen? Ich meine, wir wollen hier stoppen kurz und sagen, wenn alle Christen in dieser Welt jemanden ernähren würden, auch sich einbringen würden, es gibt 2,2 Millionen Milliarden Christen weltweit, sagen wir die Hälfte der Christen, sich einbringen würden und helfen, dann würden wir diese Hungersnot stoppen. Lass uns wirklich sensibel sein, auch in diesen Zeiten. Es gibt viele, die jetzt betroffen sind, auch durch diese Pandemie. Und wir können praktisch helfen und ein Segen sein. Amen. Amen. Wir haben gut zu essen hier in Deutschland. Wir können auch anderen ein bisschen Teil davon lassen. Halleluja. Also eine andere Charakteristik der Endzeit ist die Seuchen. Und wir kommen jetzt natürlich zu unserer Hauptthema, also einer der Hauptthemen heute. Also die Zahl der Epidemien oder Pandemien haben in den letzten 40 Jahren zugenommen. Das könnt ihr euch alles anschauen im Internet und auch natürlich gibt es viele Bücher und Experten, die das wirklich dann in der Geschichte geschaut haben. Also von den 20 Epidemien und Pandemien von der Weltgeschichte sind die sieben letzten 40 Jahre aufgetreten. Wir fangen an im 80er Jahre die AIDS-Epidemie, die bis heute noch dauert. Dann haben wir die Vogelgrippe 97, die Influenza-Pandemie 2009 bis 2010, die auch immer noch, also es ist zwar nicht eine Pandemie, aber sie kommt immer wieder, es ist immer noch eine Epidemie. Die Schweinegrippe 2009 bis 2010, die Ebola-Epidemie in Westafrika von 2014 bis 2016, die Zika-Virus in Südafrika und Mittelamerika, die seit 2015 immer noch nicht ausgelöscht ist und natürlich die Covid-19, die 2019 angefangen hat. Also das könnt ihr euch auch in den Büchern und wie gesagt im Internet euch anschauen. Das hat sich auch intensifiziert. Diese Pandemie, die Covid-19, wird von vielen Soziologen und Experten als die 9.11. unserer Generation sein. Es wird eine Welt post-Covid sein, so wie in einer Welt des weltweiten Terrorismus nach 9/11 auch hier in unserem Welt ausgebrochen ist, so werden wir auch eine Welt nach dieser Pandemie, eine neue Realität, so wie man so schön sagt hier in Deutschland. Aber, so wie ich auch gesagt habe, das ist nicht das Endzeit. Jesus meint, auch Seuchen sind nur der Anfang der Wehen. Also wir leben in einer Zeit, in einer interessanten Zeit, eine dunkle Zeit, aber es ist nur der Anfang. Und ich möchte noch ein paar Sachen mit uns anschauen. Ich habe diesen Punkt, als der Covid-Pandemie und die Impfung und alles, was drumherum passiert, als Wegbereiter für die Endzeit. Offenbarung 3, 13, 16 bis 17. Und es bewirkt das alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es ist eine apokalyptische Botschaft. Also ich habe von der Offenbarung gelesen natürlich, und das ist das Zeiten der großen Trubsal. Es ist das Zeit, wenn der Antichrist präsentiert wird in Kapitel 13, das falsche Prophet, die dieses Mahlzeichen, also dieses 666, den Menschen erzwingen werden. So, natürlich, wie ich auch gesagt habe, es laufen auch diese Konspirationen und diese Theorien, dass die Impfung das Mahlzeichen ist. Und ich glaube es nicht. Ich habe auch eine Serie von Botschaften gemacht, das ist natürlich nur auf Rumänisch, in dem ich auch wirklich gezeigt habe nach der Offenbarung, wir leben einfach nicht in diesen Zeiten. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass diese Zeiten den Weg ebnen für die späteren Zeiten. Und zwar, natürlich, die Corona-Impfstoff soll nicht bindend sein, soll nicht, man sagt, es ist noch nicht bindend, werden die Menschen sich, sie können sich impfen, sie müssen sich nicht impfen, manche wollen, manche nicht, auch in Deutschland, laut Umfragen, viele wollen sich nicht impfen. Aber so wie es aussieht, es könnte sein, dass die Menschen direkt gezwungen werden, sich zu impfen. Wir wissen, ohne Maske können wir nicht kaufen und verkaufen, wir können auch nicht in die Gemeinde gehen. Es kann sein, dass auch ohne Impfung manche Sachen nicht mehr gemacht werden können. Wir merken einfach diese Ähnlichkeiten. Angela Merkel sagte kürzlich in einem Interview in ARD, sie wurde gefragt natürlich, was passiert mit Menschen, die sich nicht impfen wollen und dürfen sie alles machen. Sie meinte, dann werden wir auch einen Unterschied machen müssen. Wir müssen manchen Menschen sagen, dass sie die Kneipen oder manche Orte nicht mehr benutzen können, also gehen können, Konzerte und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht zwingend, aber es kann indirekt gezwungen sein. Also insbesondere schreibt eine Nachrichtenseite merkur.de, medizinisches Personal kann entlassen werden, wenn es nicht geimpft werden möchte. Also er kann nicht gezwungen werden, aber er kann entlassen werden. Politiker und der Deutsche Ethikrat fordern, dass Corona-Impfung obligatorisch ist, insbesondere für die Medizin und die Pflegepersonal in allen Bereichen. Sie nennen das eine moralische Pflicht. Und natürlich werden vielleicht auch Christen dieser moralischen Pflicht konfrontiert, weil die werden sagen, ihr müsst eurem Nächsten lieben und euch impfen lassen. Am 21. Februar schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass am Ende nur die Zwangsimpfung helfen wird. Und gestern habe ich eine Nachricht gelesen, dass der Bayer Ministerpräsident sagte, wir müssen das für alle machen, also die Impfung für alle. Was will ich damit sagen? Ich will nicht sagen, dass die Impfung schlecht oder gut ist. Also ich habe mir, wo ich dieses Interview gemacht habe über die Impfung, ich habe zwei Ärzte, einen aus Rumänien, einen auch hier aus Deutschland gefragt. Eine war pro und eine war gegen. Ich habe verschiedene Informationen gelesen. Also diese drei Impfungen, die jetzt auf dem Markt sind, die sind alle neu, also vom neuen Typus. Und wir wissen natürlich nicht, die langfristigen Nebenwirkungen. Natürlich, es kann sein, das ist ein Segen von Gott. Ich will auch nicht sagen, das ist das Mahlzeichen. Versteht mich nicht falsch. Was ich sagen will, damit wird den Weg geebnet für die Endzeit. Und das heißt nicht, wenn jemand die Impfung bekommt, er ist jetzt konditioniert. Das meine ich nicht. Ich meine, damit wird die Menschheit in allgemein konditioniert durch diese Pandemie und natürlich auch durch diese Impfung. Wir haben gesehen, auch in dieser Pandemie, dass die Staat mehr Macht bekommen hat. Wir haben erlebt, wie unsere Freiheit von heute auf morgen sich verändert hat. Geschäftsschließungen, Lockdowns, Reiseverbote, Ausgangssperre und so weiter und so fort. Was heißt das? Also wir können sagen, dass durch all diese oben angeführten Dinge während dieser Covid-Pandemie und durch eine gewisse Kontrolle der Bevölkerung, durch die Schließung der Wirtschaft, Einschränkungen des sozialen Lebens und man könnte wirklich die Liste weiterführen, Masken, Impfstoff und so weiter und so fort, wird die Menschheit konditioniert auf die Endzeit und auf das Mahlzeichen 666 und natürlich auch der Antichrist. Also verstehen wir nicht falsch. Ich glaube nicht, dass die Angela Merkel jetzt das in ihrem Gedanken hat. Sie wissen nicht, ob die Politiker und die Menschen, die das tun, sie meinen es gut. Was ich meine, hinter der Kulisse steht jemand, der das alles so ein bisschen leitet. So, jetzt waren die schlechten Nachrichten. Ich meine, diese Nachricht kennt ihr ja natürlich. Und es sind ja auch nicht alle nur schlecht. Jesus hat uns ja gewarnt, dass wir wissen, wo wir uns befinden, in welche Zeiten wir uns befinden. Und jetzt kommt die Frage, wie können wir uns vorbereiten auf die Endzeit? Das ist ja natürlich, darum haben wir die Bibel, darum wollen wir wirklich wissen als Christen. Jesus lasst uns nicht in Dunkel, so wie wir gesehen haben. Dieses prophetische Wort wurde uns gegeben. Es scheint wie ein Licht in einen dunklen Ort und warnt uns von was kommen wird. Und natürlich, Jesus sagt ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Weil das werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Denn sie werden euch dem Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden und meines Namens willens. Also Jesus warnt uns von das, was kommt. Wir als Christen, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen nicht naiv sein und denken, Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist nur alles gut und alles schön und Jesus wollte, dass wir vorbereitet sind. So wie wir als Eltern unsere Kinder vorbereiten für das Leben, so hat uns Jesus auch vorbereitet. Und zwar, es gibt, wie gesagt, in diesem digitalen Zeitalter viele falsche Lehrer und Propheten. Und so viele sagen, dass sie die Wahrheit predigen, aber sind einfach nur falsche Christus. Wir müssen wirklich von dieser Verführung uns wirklich aufpassen, was die Verführung, was so alles passiert in geistlichen Kreisen. Es gibt Prediger, die das Wohlstandsevangelium predigen oder die Gesetzlichkeit predigen. Andere unterstützen verschiedene politische Agendas, links, rechts, grün und so weiter und so fort. Außerdem heutzutage, wenn man LGBTQ+-Agenda nicht gegenüber freundlich ist, kann man schon verfolgt oder als Hassprediger oder als homophob gestempelt werden. Ich gebe euch ein Beispiel, Olaf Latzel natürlich, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne ihn nicht, seinen Dienst nicht, aber er ist gegen zwei wichtige Agenda getreten, wisst ihr, oder? Er ist gegen das Homosexuelle, also diese LGBTQ+-Agenda gegangen. Und er ist gegen den Ökumenismus gegangen. Zwei Agendas hat er in seinen Predigten immer wieder erwähnt. Natürlich wurde sein Amt enthoben und er ist ein Gerichtsverfahren. Er ist schon verfolgt, er lebt eine Verfolgung. Natürlich, wir sind nicht Olaf Latzel, aber wir können auch verfolgt werden. Und wir wissen es auch nicht wie. Vielleicht in unserem Kreis, da wo wir sind, wenn wir die Wahrheit sprechen oder für die Wahrheit stehen. Wir müssen die Menschen lieben, aber wir dürfen nicht die Wahrheit kompromittieren. Amen. So, wie können wir sowas entgegentreten in solche Zeiten, um solche Zeiten erfolgreich zu bestehen? Wir wissen, dass die Offenbarung, in die sieben Gemeinden der Offenbarung, Jesus hat jeden Gemeinden zum Schluss eine Botschaft gesagt. Was war die Botschaft? Wer weiß das? Oder diese Zusammenfassung, seine Botschaft. Er sagte, wer überwindet? Jede Gemeinde, als Zusammenfassung sagte, wer überwindet? Und es gibt natürlich sieben Versprechungen. Wer überwindet, will ich Essen geben von dem Baum des Lebens im Paradies. Das ist die erste Gemeinde. Die zweite Gemeinde. Wer überwindet, der soll keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgene Mana, und will ich ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Das ist die vierte Gemeinde. Wer überwindet und meine Werke bis an Ende bewahrt, den werde ich Macht geben über die Nationen, und ich will ihm geben den Morgenstern. Die fünfte Gemeinde. Wer überwindet, soll mit weißem Kleide angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und dann die sechste Botschaft. Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihm schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes und des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinem neuen Namen. Und wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das sind die Botschaften der Offenbarung. Also die sind wirklich starke Botschaften. Und die Frage ist natürlich, es sind nicht nur für die Gemeinden damals, es sind Botschaften, die für uns sind. Diese Versprechungen sind alle für uns, für Christen, für seine Junge. Es waren ja zwar verschiedene physischen Gemeinden damals in Asien, aber die sind für uns. So, die Frage ist, wie können wir überwinden? Wie können wir uns vorbereiten auf die Endzeit? Wie können wir Überwinder sein? Das Neue Testament sagt uns, dass wir in Christus mehr als Überwinder sind. Und dass Gott uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Das sind nur zwei Verse, die dafür sprechen, wie wir überwinden können. Es gibt natürlich viel mehr. Es ist der Christus. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist wirklich so wie Ilse gesagt hat. Durch ihn hat sich uns Gott offenbart. Aber nicht nur, dass er sich uns offenbart hat. Er hat uns Christus gegeben, dass wir durch ihn überwinden. Es gibt in der Bibel, wenn ihr euch noch mal erinnert, ich habe schon mal hier gepredigt, im Neuen Testament 196 Verse, die dafür sprechen, was es bedeutet, Christ zu sein. Nämlich in Christus zu sein oder Christus in uns zu haben. Das heißt, Christ zu sein. Dass man in Christus ist. Ist jemand in Christus, da ist er eine neue Kreatur. Die Bibel spricht 196 Mal im Neuen Testament über diesen Konzept, in Christus zu sein. Es ist diese enge Beziehung mit Christus. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Also wer Jesus hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht, sagt uns Johannes. Hast du den Sohn Gottes? Ich frage immer, wenn ich persönlich evangelisiere, frage ich oft hier in Deutschland, hey, bist du Christ? Und manche sagen, ich glaube, aber ich will nichts mit der Gemeinde zu tun haben. Manche sagen, ja, ich glaube an was Höheres, aber ich weiß nicht, ob ich so Christ bin und so. Dann frage ich sie, bist du verheiratet oder verlobt? Und dann sagen sie, nein oder ja, also sie zögern nicht oder sie erklären mir nicht, ja, weiß nicht, ich bin verheiratet, aber ist kompliziert. Das sagen sie nicht, da sagen sie entweder ja oder nein, also die meisten. Dann sage ich, so ist das auch mit Christus. Entweder bist du mit Christus verlobt oder bist du nicht mit Christus verlobt. Es gibt kein, ja, ich, also natürlich, du kannst vielleicht in einer Zeit in der Unsicherheit sein, es gibt eine Zeit, wo man es gibt Prozesse in unserem Leben, vielleicht bist du in gewisse Prozesse. Aber bist du in diesem Prozess? Kennst du Christus? Und nicht nur ist es so wichtig, ob du ihn kennst, weil am Ende wird es wichtig sein, ob Christus dich kennt. Wissen wir das, oder? Oft sagt ihr, geht von mir, ich kenne euch nicht, oder kommt zu mir, denn ich kenne euch. Also es wird nur dieses Kennen. Aber natürlich ist es nicht dieses, ich kenne Patrick. Also es ist diese Intimes, diese enge Verbindung. Das Wort, der dort benutzt wird, es ist dasselbe Wort, was das Neue Testament benutzt, wenn es sagt, Josef hat Maria nicht erkannt, bis sie Christus geboren hat. Das heißt, es ist das Wort, das oft für Geschlechtsverkehr, für intime Beziehungen verwendet wurde. Es ist wirklich eine intime Beziehung gemeint. Und das ist die Frage. Wenn du diese intime Beziehung nicht hast, dann bist du nicht vorbereitet auf die Endzeit. Wenn du das hast, dann bist du in Christus, dann werde ich dir weitere gute Nachrichten sagen. Aber wenn nicht, dann ist heute die Möglichkeit, dass du sagst, Christus, ich brauche dich. Ich will überwinden, ich will für die Endzeit vorbereitet sein. Ich brauche dich, mein Leben. Es geht ja um die Ewigkeit. Jim Carrey, kennt ihr den sehr bekannten Schauspieler, sagte, ich wünsche mir, dass alle Menschen so viel Geld verdienen wie ich, dass sie sich alles kaufen können, und dass sie alle erleben, alles erleben können, was sie wollen, nur damit sie merken, dass es nicht die Antwort auf das Sinn des Lebens ist. Also in uns wurde die Ewigkeit gelegt. Es gibt in uns einen Hunger nach Gott, einen Hunger nach der Ewigkeit, die kann nicht gefüllt werden mit Dingen, die nicht unendlich sind. Also unser Herz kann nur Ruhe finden bei Gott, sagt es der heilige Augustinus. Nur bei ihm können wir wirklich Ruhe finden und nur bei ihm kommen wir zu Hause. Und das ist die Frage, bist du bei ihm, bist du bei Christus? Weil dein Herz ist hungrig nach ihm. Natürlich füllst du es mit anderen Dingen, aber du kannst diesen Hunger nicht stillen. Du musst es mit der unendlichen Gott es füllen, mit dieser Beziehung, mit deiner Person, der Christus heißt. Und dann wirst du richtig satt. Halleluja. Ist gut. Dann leidest du nicht mehr an geistlicher Hungersnot. Dann bist du satt. Und dann sagst du immer mehr von dir. Immer mehr. Immer mehr sein wie du. Immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen. Immer mehr. Oh mehr. Also immer mehr von Christus. Und das ist das. Das ist die Antwort. Und auch wir, die vielleicht Christus haben, wir müssen wirklich auch in dieser Beziehung wachsen. Es gibt wie alle anderen Beziehungen, eine Beziehung, in die man nicht investiert, die stirbt. Wir müssen wirklich uns in diese Beziehung investieren. Nur durch Christus, der in ihm lebte, könnten die Apostel, die Märtyrer, die damals im Römischen Reich und im Laufe der Kirchengeschichte den Glauben nicht aufgeben und beteten für ihre Folterer. Sie sangen Loblieder und sie sind so den Löwen entgegen im Kolosseum gegangen. Sie sind Gott treu geblieben, als sie enthauptet waren oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Was für eine Kraft hatten sie? Wo war diese Kraft? Ich hab das nicht. Keine von uns könnte es. Sie auch nicht. Hätten sie Christus nicht. Wäre Christus nicht in ihnen. Weil viele haben gesagt, ja, das waren die Martyrer, die waren so stark. Nein, es war Christus in ihnen. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis. Paulus sagte in Kolosser, das ist das Geheimnis, der wurde auch bewahrt über die Jahrhunderte und wurde uns, die Apostel offenbart. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Wie können wir überwinden? Durch Christus. Wie können wir uns von Verfolgung, von dem Antichrist, von Malzeichen Nein sagen oder Ja sagen? Können wir sagen, nur durch Christus. Wenn wir seine Macht in uns haben, wenn er in uns wohnt. Sonst können wir nicht. Wisst ihr, auch Menschen in der Welt unterscheiden zwischen, was passiert in der geistlichen Realität oft. Aber wenn sie Christus nicht haben, werden sie nicht bestehen können. Weil wir haben gelesen, man wird kaufen und nicht, also man wird verkaufen, nicht, also verkaufen und kaufen nicht ohne diesen Malzeichen zum Beispiel. Und manche werden natürlich enthauptet und so weiter und so fort. Also wie wird man bestehen solche Zeiten, wenn wir so weit kommen? Und natürlich, es muss ja auch nicht so weit kommen. Jesus spricht von Verfolgung, wie gesagt, als die Anfang der Geburtswehen. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes ist sowas möglich. Nur durch den Geist Christi. Wie kam Christus in uns? Durch seinen Geist. Er sagte, der Heilige Geist wird als der Geist Christi identifiziert. Er kommt durch seinen Geist und wohnt in uns. Und das ist die Macht des Geistes. Es ist die größte Macht dieses Universums. Wir leben in einer Zeit, wo so viele nicht mehr in die Gemeinde gehen. Und eine Zeit, wo wir hören, dass mehr und mehr Christen und sogar Leiter in Kompromiss leben oder gelebt haben. Persönlichkeiten wie Ravi Zacharias, Carl Lentz, Joshua Harris und so weiter und so fort werden entlarvt oder wurden, ihr Leben hat gezeigt, dass sie wirklich in Kompromiss gelebt haben. Also versteht ihr, also wir dürfen nicht im Kompromiss leben, weil es kann sein, dass wir nicht bereit sind für die letzten Tage. Und dann nochmal eine gute Nachricht. Ich komme dann langsam zum Schluss. Aber Jesus verspricht denen, die ihm nachfolgen, in Johannes 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie kommen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie meinem Vater aus der Hand nehmen. Also ich möchte euch wirklich diesen Bild vor Augen halten, was Jesus hier sagt. Also niemand kann sie aus meinem Hand reißen. Und niemand kann sie aus dem Hand des Vaters reißen. Das heißt, die zwei stärksten Hände dieses Universums halten dich, wenn du Christus nachfolgst. Also wer soll dich noch da rausreißen aus diesen zwei Händen, oder? Also nicht meine Hände natürlich, ich möchte nur einfach als ein Beispiel für euch. Versteht ihr? Das ist die gute Nachricht. In die Endzeiten, niemand kann uns aus dem Hand des Vaters und dem Hand des Sohnes reißen. Das ist die Versprechung. Komme, was komme. Also wer kann mich da reißen, rausreißen? Also wer kann mir was tun? Ich bin in seiner Hand. Ob ich sterbe, ob ich lebe, ich bin mit Christus. Halleluja, oder? Ist gute Nachricht. Das begeistert mich. Und das als Zusammenfassung, ich möchte noch zum Schluss kommen. So wie wir gesehen haben, leben wir nicht in der Endzeit, wie manche Propheten uns weismachen wollen, sondern am Anfang der Wehen. Das kann noch dauern. Also wie ich gesagt habe, eine Frau weiß, sie kann Monate davor Wehen haben. Und wir wissen, dass für Gott Tage nicht wie für uns sind. Also ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre können wir einen Tag sein. Also für Gott ist die Zeit ein bisschen anders als für uns. Deswegen, also möchte ich euch, also das heißt nicht so, ich möchte euch jetzt sagen, schlaft ruhig oder sowas. Nein, wir müssen wirklich in Christus bleiben, wir müssen in dieser Beziehung bleiben. Aber wir dürfen uns nicht fertig machen und denken, oh, was passiert, was kommt? Wie werde ich bestehen? Und was passiert mit mir, mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Weil wir machen uns Sorgen natürlich. Nein, so wie ich gesagt habe, wir leben am Anfang der Wehen, aber wir sind mit Christus. Jesus sagte uns voraus, dass Kriege, Erdbeben, Hungersnot und Seuchen sind nur der Anfang der Wehen für die Endzeit. Wir leben in diesem Anfang der Wehen. Und auch die Covid-19-Pandemie kann man in diese Kategorie platzieren. Aber was wir auch schon erkannt haben, und ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, aber ich habe das so erkannt und ich habe es euch versucht, so weiterzubringen. Also diese Pandemie und alles, was jetzt passiert und was noch kommt, ich weiß nicht, ob ihr von dem großen Reset gehört habt. Es gibt ja natürlich das Weltwirtschaftsforum, die viele große Politiker und Milliardäre dieser Welt, sie promovieren diesen großen Reset. Sie sagen, die Pandemie ist jetzt das beste Zeit für einen großen Umbruch. Wir müssen alles verändern, politisch, wirtschaftlich, digital, sogar moralisch. Sie wollen wirklich alles verändern und diese Pandemie dafür nutzen. Also wir haben gesehen, das ist eine Konditionierung für die Endzeit. Und ich nenne es ein bisschen eine Generalprobe für die Endzeit. Es wird so ein paar Proben für die Endzeit gemacht. Aber zum Schluss haben wir erkannt, dass nur wenn wir in Christus sind, werden wir vorbereitet auf die Endzeit. Und durch Jesus werden wir was? Mehr als? Halleluja, was heißt das? Er hat es überwunden. Versteht ihr? Also ich kämpfe nicht, um zu überwinden. Ich kämpfe von seinem Sieg. Ich habe seinen Sieg und von seinem Sieg kämpfe ich. In seinem Sieg. Ich schöpfe alles aus seinem Sieg heraus. Versteht ihr? In Christus liegen verborgen alle Schätze Gottes. Und auch diesem Sieg liegt verborgen im Christus. Ich muss nur an ihm bleiben. In seiner Hand. Halleluja. So, wie wir in Jesus bleiben, also wenn wir in Jesus bleiben, wir dürfen ohne Angst solche Zeiten entgegentreten, weil wir haben seine Versprechungen. Die zwei Stärksten dieses Universums halten uns. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Also das ist das, Gott will nicht, dass wir in Angst leben. Versteht ihr? Auch die Offenbarung müssen wir durch die Brille des Evangeliums sehen. Wir dürfen die Brille nicht ablegen, wenn wir die Offenbarung lesen. Das ist die Offenbarung Jesus Christi, das heißt auch so. Das heißt, wir müssen sie durch das Evangelium lesen. Und das ist eine Versprechung. Und für mich und für dich, für uns allem und im Christus werden wir auch diese Zeiten. Und wir werden vorbereitet sein und wir werden überwinden. Amen. Wenn ihr wollt, können wir kurz noch aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten, weil und ich möchte stellvertretend für uns allem so vor Gott kommen. Danke dir, oh Herr, wir leben, so wie wir alle wissen, in interessante Zeiten. Aber du hast uns nicht im Dunkel gelassen, auch in diese Zeiten. Und du hast uns wirklich in deinem Wort, deinem geschriebenen Wort, hast du wirklich gezeigt, wir sollen wissen, wir sollen nicht naiv sein, wir sollen wirklich erkennen, in welche Zeiten wir leben. Und wir sollen uns vorbereiten. Wir sollen geistlich wachsen, näher zu dir kommen. Aber wir können gewiss sein, dass wenn wir in dir sind, wir sind mehr als Überwinder. Und ich bitte dich, dass du die Gemeinde segnest, dass du wirklich jeder hier segnest. Wenn hier Menschen sind, die Christus noch nicht haben, dass sie wirklich heute sich ausstrecken und einfach dich empfangen in ihrem Leben. Ich bitte dich, Herr, offenbar du dich ihnen, offenbar du dich den Herzen, die vielleicht noch geschlossen sind. Öffne ihrem Herzen, ihrem Verstand, dass sie dich begreifen, dass sie wirklich dich erkennen und dich in ihrem Leben einladen. Weil du hast gesagt, alle, die dich aufnahmen, du hast denen das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Und sie können heute deine Kinder werden. Sie können wirklich heute Gottes Kinder werden. Und ich bitte dich, oh Herr, wirke du in das Leben deren, die wirklich dich noch nicht kennen, die noch nicht mit dir leben, die nicht eins sind mit dir, die nicht sagen können, ich bin verlobt mit Christus. Aber für uns alle, die wirklich sagen können, ja, ich bin verlobt mit Christus, ich habe diese Beziehung, hilf uns wirklich, mehr von dir zu wollen. Hilf uns, näher zu dir zu kommen. Einfach uns zu investieren in diese Beziehung, weil dadurch werden wir auch ohne Angst leben können und dadurch werden wir wirklich auch ein Segen sein können für die anderen. Wir werden uns nicht nur auf diese Situation, auf die Welt konzentrieren, sondern wir werden immer noch weiter das Missionbefehl ausführen, dieses Missionbefehl, dass wir allen Menschen sagen, die gute Nachricht. Amen. Amen. Sei gesegnet im Namen Jesus. Ah, nochmal eine Side Note, oder wie heißt das Side Note? Also der Richard Wurmbrand, das war so ein Jude im rumänischen Gefängnis, 14 Jahre, ein deutscher Jude, der im rumänischen Gefängnis war. Er hat ja diese Organisation im Leben gerufen, Stimme der Martyrer, und er hat verschiedene Bücher auch in Deutsch geschrieben. Und er sagte, in der Bibel gibt es 366 Worte. Er hat 366 Sätze, die heißen, fürchte dich nicht. Und er sagte, für jedes Jahr, für jedes Tag des Jahres gibt es eine, und auch für das Schaltjahr noch eine. Und als er das erste Mal von der Securitate, von dieser Geheimpolizei gefangen wurde, er hat sich erinnert, welchen Wort für diesen damaligen, das war glaube ich 14 Februar, als er gefangen wurde, und er hat sich auch daran erinnert und er hat gewusst, er darf sie nicht fürchten. Und so hat er überlebt in das, also die kommunistische Gefängnis, sehr viele Krankheiten, und viele sind gestorben, links, rechts neben ihm. Und er ist eine Stimme der Martyrer geworden. Er hat bis 85 Jahre gelebt und er hat viele Bücher geschrieben, so viele Menschen erreicht, weil er ohne Angst gelebt hat. Er hat gewusst, er braucht keine Angst haben. Das hat ihm Gott gesagt. Und das möchte ich euch auch als eine Bonus noch weitergeben. Amen.